Moin und willkommen zu Vorwärtsgang, dem Podcast von Vibe. Hier sind alle richtig, die sich für die Welt der Startups und Unternehmensgründung interessieren. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern und allen, die das Startup-Gen in sich tragen. Wir hören ihre Geschichten, ihre Tipps und ihre Einblicke in die spannende Welt der Unternehmensgründung. Egal, ob du selbst ein Startup gegründet hast oder einfach nur neugierig auf die neuesten Entwicklungen in der Unternehmerwelt bist, dieser Podcast ist für dich. Mein Name ist Lorenz und ich bin dein Host. Lehn dich zurück, mach es dir bequem und lass uns gemeinsam in den Vorwärtsgang schalten. Moin zusammen, mein heutiger Gast ist Virginia Truhn. Virginia ist Gründerin von Hubeck Talent und beschäftigt sich mit dem Thema Recruiting. Was so ihre Vorstellungen von Recruiting sind und wie sie da hingekommen ist, wird sie uns heute berichten. Moin Virginia, schön, dass du da bist.
Moin Lorenz, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Virginia, erzähl mir, was sich hinter Hubeck Talent verbirgt.
Sehr gerne. Hubeck Talent ist eine Diversity Recruiting Company. Wir fokussieren uns mit HR-Tech-Plattformen darauf, das Thema Recruiting neu zu denken und wirklich disruptiv anzugehen. Wir haben zwei Brands aktuell am Markt, gestartet mit unserer Signature-Brand und unserem meinem Herzstück Momhunting. Eine Talentplattform, die sich auch auf hochqualifizierte Frauen fokussiert. Und das Spannende daran ist, dass wir den Spieß einmal umdrehen. Bei uns bewerben sich die Unternehmen, die wir vorqualifizieren, in einem sogenannten Maturity Assessment. Kann ich gleich nochmal was zu sagen. Die Unternehmen können sich bei den Müttern bewerben und nicht andersrum. Und das ist quasi das Disruptive.
Klingt sehr, sehr angenehm.
Ist es tatsächlich auch, vor allem für die Mütter, bei den Unternehmen. Es ist einfach eine neue Kategorie, die wir aufgemacht haben im Markt und das dauert. Man braucht einen langen Atem, aber auch dazu können wir ja gleich nochmal näher drauf eingehen. Die zweite Brand, die wir jetzt im Sommer gelauncht haben, Oceans Million, da geht es um das Thema letzten Endes Vereinbarkeit zu skalieren, wirklich in die Breite zu bringen, zu denken, Vereinbarkeit nochmal neu zu denken und zu verstehen, dass das lebensphasenorientierte Personalpolitik ist letzten Endes. Von Gen Z bis Ü55, es gibt sehr viele unterschiedliche Lebensrealitäten, die dazu führen, dass man Vereinbarkeit braucht im Leben. Und es geht weit über das Thema Elternschaft hinaus und vor allem Mutterschaft.
Ja, im Regelfall beschäftigt man sich ja meistens dann doch mit dem Thema, also Elternschaft, in meinem Fall dann nicht die Mutterschaft, sondern die Vaterschaft.
Ja.
Klar, und da sind das natürlich wichtige Punkte. Gehen wir aber gleich auf jeden Fall nochmal drauf ein, was genau und das, wie dieses Reverse Recruiting dann am Ende des Tages funktioniert. Vielleicht nochmal ein bisschen zu dir. Wie bist du dazu gekommen? Also was hat dich dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen? Du hast über 10 Jahre in Konzernen gearbeitet. Und dann nochmal den Schritt gewagt, okay, das ist mein Herzensthema, das ist mir so wichtig. Ich gehe diesen leichten oder sehr schwierigen Schritt und mache mich nochmal selbstständig.
Ja, genau, ganz gerne einmal kurz einen Einblick in meine Vergangenheit und dann kommen wir zum Hier und Jetzt und vielleicht auch dann in die Zukunft nochmal. Ich bin ein klassisches Konzernkind, wie du gesagt hast, bin groß geworden, war zuletzt 11 Jahre beim großen Hamburger Kaffeeröster. Hatte eine tolle Zeit dort.
Die nicht nur Kaffee machen.
Die nicht nur Kaffee machen. Hauptsächlich vor allem andere Dinge mittlerweile. Hatte wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit. Bin als Trainee nach dem Studium eingestiegen, habe viel international gearbeitet, viel strategisch zuerst im Unternehmensentwicklungsbereich und bin dann in einen operativen Bereich gewechselt, der so ein bisschen Startup im Konzern war, weil wir ein sehr exotischer Bereich waren, Schiboreisen. Ist ja auch nachzulesen, wo ich gearbeitet habe. Von daher finde ich es ein bisschen albern, das so geheim zu formulieren. Ist ja alles sehr präsent, auch immer auf LinkedIn. Und war quasi in den Jahren dann auch Führungskraft und habe sehr generalistisch gearbeitet, also von Controlling, Marketing, CRM-Themen, Kundencenter. Konnte mich quasi da so ein bisschen ausleben, schon direkt unter dem Geschäftsführer in so einer COO-Rolle letzten Endes. Und habe dadurch sehr schnell auch so diese Startup-Luft schnuppern können, aber mit dem Sicherheitsnetz eines Konzerns komplett andere Welt als das, was ich jetzt habe. Also dazu komme ich auch gleich gerne nochmal, von wegen leichter Weg. Nein, es ist kein leichter Weg und es ist auch keine leichte Entscheidung gewesen. Trotzdem war dieses Feuer in mir und entstanden ist das Ganze tatsächlich in meiner zweiten Elternzeit. Ich habe mir in der Zeit ein Versprechen gegeben, dass ich mir selbst die Frage beantworten möchte, was ich denn wirklich beruflich will und ob ich das noch weitermachen möchte. Und ich war ziemlich schnell bei einem Ja, ich will was anderes und nein, es ist aber nicht mehr Konzern, sondern es ist irgendwie dieses Gründungsfeuer, was ich in mir getragen habe. Ich möchte mit meiner eigenen Vision, mit meinem eigenen Business-Baby jetzt auch rausgehen. Und es war eine super spannende Zeit, weil ich die Entscheidung getroffen habe, zu gründen, ohne die Idee zu haben. Also sehr unkonventionell. Und mich dann aber auf diese Reise begeben habe und in diesem kreativen Prozess herauszufinden, womit ich denn gründen will. Das war eine super spannende Zeit und die hat echt viel Spaß gebracht und sehr viel kreative Kraft auch in mir entfacht. Und ja, und dann habe ich den Mut gefasst und auch mit meinem Mann zusammen entschieden, all in, ich mache es, ich gehe in die Gründung. Und das ist, ich war zu dem Zeitpunkt, bin so auf die 40 zugegangen. Keine leichte Entscheidung, aus einem gut bezahlten, sicheren Setting rauszugehen und ich nochmal, ja, wie so eine Berufsanfängerin letzten Endes. Also bist du definitiv als Gründerin, ja, ich habe einen Sack voller Erfahrungen. Ich hatte dann noch eine Weiterbildung gemacht als systemische Coachin, die mir auch sehr, sehr viel gebracht hat, auch gerade so was das Thema Leadership und Selbstreflexion und so angeht. Aber auch mein Menschenbild tatsächlich hat sich komplett verändert dadurch, zum Positiven. Ja, aber es war definitiv ein großer Schritt und kein leichter Schritt. Und es ist keine leichte Reise, aber eine Reise, die ich immer wieder antreten würde, weil das, was ich in den letzten 5 Jahren letzten Endes dann auch lernen durfte oder mittlerweile ja schon 6 Jahren, ja, das ist nicht in Worte zu passen, es würde auch nicht in diesen Podcast passen, dafür können wir eine zweite Folge aufnehmen.
Aber finde ich total spannend, was du berichtest, gerade auch, wenn du sagst, mit knapp 40 in der zweiten Elternzeit, also mit 2 kleineren Kindern, dann ja, einem ganz kleinen Kind und noch einem etwas älteren Kind zu Hause, diesen Schritt zu wagen, also diese Vereinbarkeit, Familie und Beruf noch auf einem ganz anderen Level in der Selbstverantwortung durchzuziehen. Mhm. Ich glaube, das kann hier das ist auch so ein bisschen Inspiration für Hörerinnen und Hörer des Podcasts, die vielleicht in ähnlichen Lebenssituationen sind, aber sagen so, oh, vielleicht ist der Corporate-Weg gar nicht so meins, dass es aber funktioniert, ne? Dass man diesen Weg gehen kann und wenn man mit Herzblut dabei ist, dann sich auch nochmal neu entdecken kann.
Total.
Nicht, ist ja nie zu spät dafür.
Es ist nie zu spät und schon gar nicht mit 40, da ist man ja noch mittendrin und ich habe nicht vor, nur noch 10 Jahre zu arbeiten, sondern ich habe noch ganz schön viel Feuer und viele Ideen. Aber was mich vielleicht nochmal inhaltlich dazu bewogen hat, mich auch diesem Thema explizit zu widmen, also einmal habe ich schon immer eine große Leidenschaft für Menschen gehabt. Also es war sehr klar, für mich sehr schnell klar, dass ich mich einem People-Thema widmen würde. Dann bin ich schon immer per Default Brückenbauerin. Also wenn ich mit jemandem spreche, habe ich per Default, läuft irgendwie im Hintergrund mein Programm, wen kann ich mit wem connecten. Also das lag irgendwie dann auch sehr auf der Hand. Und dann ist es aber auch einfach, mein Why ist, ich habe mitbekommen, wie viele Frauen unsichtbar im Arbeitsmarkt werden, in dem Moment, wo sie Familie gründen. Und das ist ein Systemfehler, der Fehler liegt nicht bei den Frauen und es ist natürlich ist es ein ethisches, gesellschaftliches, moralisches Thema, aber vor allem ist es ein wirtschaftliches Thema. Und das habe ich dann wirklich mal für mich durchgerechnet, weil ich gesagt habe, wenn ich schon so viele Frauen kenne, die irgendwie alle aus den Talent-Pipelines rauspurzeln und nicht mehr da sind und am Ende das Ergebnis ist, dass wir dann den Thomas-Kreislauf haben und mehr Männer mit dem Vornamen Thomas oder Christian oder wie sie auch jetzt heißen in deutschen Vorstandsetagen als Frauen insgesamt, da ist der Ursprung. Also das ist der Knackpunkt, an den wir ran müssen. Das ist ein Fehler im System. Und dann habe ich gesagt, wenn ich schon so viele kenne, wie viele Millionen Frauen müsste es dann in Deutschland geben? Und habe angefangen, das zu rechnen. Nicht so leicht zu berechnen. Also es ist wirklich ein herausfordernder Business Case, weil das natürlich auch sehr viele Dunkelziffern sind und viele, die aus Statistiken rausfallen und nicht sichtbar sind, auch da nicht. Aber ich kann sagen, dass ich in den letzten Jahren, also wir sind mit der Plattform Mom Hunting Ende 22 an den Markt gegangen. Und wir haben aktuell über 4.500 hochqualifizierte Frauen auf unserer Plattform und das mit organischem Wachstum. Also wir haben keine Daten eingekauft, wir haben noch nicht mal Marketing-Spendings gehabt, sondern wir haben strategisches Marketing betrieben, aber quasi komplett organisch.
Ja, das ist auch sehr, also total, total wichtig, den Frauen natürlich dann auch eine Plattform zu bieten, um sie davon da bestenfalls, ich sage mal, pflücken zu lassen, also von den Unternehmen, die sich dann darum bewerben, von den Frauen andersrum mal gesehen zu werden. Okay, also der Einstieg ist klar, du hast erstmal die Entscheidung getroffen, so ich will nicht mehr die Konzern in den Konzern meine Tätigkeit ausüben, Selbstständigkeit und dann, klar, intrinsisch motiviert das Thema Recruiting. Und dann können wir tatsächlich, glaube ich, auch mal da nochmal ein bisschen reingehen. Du hast es gesagt, die Unternehmen bewerben sich bei den Frauen auf der Plattform. Vielleicht kannst du mal so einen klassischen Prozess, den so ganz kurz skizzieren, die ein Unternehmen durchläuft. Welche Informationen braucht ihr von den Frauen, die auf die Plattform sich da registrieren? Mhm. Und wie findet dann so ein Matching überhaupt statt, damit mal alle sich da eine Vorstellung haben, wie das abläuft?
Also letzten Endes, ich starte mal bei den Unternehmen. Die Unternehmen kommen auf uns zu, sagen, sie haben Interesse daran, vereinbarkeitsfreundlich zu sein. Das ist ein sehr langer, sperriger Begriff, aber der es am besten auf den Punkt bringt, worum es geht. Und dass sie gerne über uns rekrutieren möchten. Also einmal sichtbar werden möchten als Arbeitgeber in dem Bereich Vereinbarkeitsfreundlichkeit. Von uns auch lernen wollen, wie sie noch vereinbarkeitsfreundlicher werden können. Und dann aber auch konkret dezidiert für bestimmte Vakanzen Frauen besetzen möchten. Zumindest diese Frauen auch mit im Bewerberpool zu haben. Weil der meiste oder häufigste Use Case, den wir erleben, ist, dass ein Unternehmen sehr ambitionierte Frauenquoten hat, entweder sich selbst auferlegt oder extern auferlegt und sie aber überhaupt nicht wissen, wie sie diese Frauenquoten erfüllen können, weil sie überhaupt nicht wissen, wie sie an diesen Bewerberpool und Talentpool rankommen. Und da bieten diese Lücke, schließen wir halt, das ist meine große Mission, Closing the Gaps, dass wir den Unternehmen Zugang zu diesem exklusiven, kuratierten Talentpool geben. Und letzten Endes, konkret läuft es dann so ab, dass die Unternehmen bei uns ein Maturity Assessment durchlaufen. Das sind rund 100 Fragen zum Thema Vereinbarkeit und Diversität. Warum machen wir das? Wir brauchen in gewisser Weise Transparenz darüber, wo die Unternehmen stehen. Ich kann nicht mein Team für 6 Monate in jedes Unternehmen schicken für ein Praktikum, um sich selbst ein Bild zu machen. Am Ende ist es auch sehr abteilungsabhängig und sehr führungskraftabhängig. Aber es muss ein gewisses Commitment da sein und die Haltung, wir wollen das Thema anpacken. Und wir arbeiten fast nie mit Unternehmen zusammen. Es gibt auch, ehrlich gesagt, kaum Unternehmen, die 10 von 10 Punkten bei dem Thema haben. Sondern wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, die diese Haltung haben, sie möchten das verändern, sie möchten das anpacken. Und dann, wenn die Unternehmen dieses Maturity Assessment durchlaufen haben, bekommen sie von uns eine Gap-Analyse, Handlungsempfehlungen, wie sie besser werden können, Benchmark-Zahlen, damit sie auch mal schwarz auf weiß sehen, wo sie gerade stehen. Super spannend für die Unternehmen, auch gerade wenn sie das dann ins Top-Management tragen. Weil vielen Unternehmen auch gar nicht bewusst ist, entweder ja, wie sehr sie am Anfang sind, also was ihr Reifegrad ist, oder vielleicht auch manchmal, wie weit sie schon sind im Vergleich zu anderen. Also es hat auch was mit diesem Selbstwertgefühl der Unternehmen letzten Endes zu tun. Und dann hinterlegen die Unternehmen, kaufen dann so eine jährliche Mitgliedschaft bei uns, hinterlegen ein Profil. Und in dem Profil werden viele Fragen auch zum Thema Vereinbarkeit und Diversität nochmal gestellt. Dieses Maturity Assessment ist vertraulich nur zwischen dem Unternehmen und uns. Das wird nicht veröffentlicht. Aber wenn das Unternehmen möchte, kann es sehr viel von sich preisgeben auf dem Profil. Auf der anderen Seite haben wir die Mütter, die sich einmalig ein Profil anlegen. Wir beziehen Mütter nur in ein Matching mit ein, wenn sie einen hohen Ausfüllgrad haben, um sicherzustellen, dass wir da keine Karteileichen haben und dass Unternehmen auch keine Zeit verlieren mit nicht ausgefüllten Profilen, weil es kann auch kein Matching zustande kommen. Am Ende ist es ein Matching-Algorithmus, der dahinter ist und dafür brauchen wir eine gewisse Anzahl von Informationsfeldern. Und bei den Müttern legen wir sehr viel Wert neben dem Track Record und neben dem, was sie quasi an vergangenen Stationen schon mitbringen. Darauf legen sehr viele Unternehmen noch Wert. Machen wir aber auch den Zukunftsblick und sagen wir einmal, was hat die Elternschaft an Skills gebracht? Also die sogenannten Mom Skills. Die sind nämlich sehr deckungsgleich mit Future Hard Skills. Und auf der anderen Seite aber auch, was ist deine Persönlichkeit? Also so Fragen wie, wenn du mit jemandem zu Abend essen könntest, tot oder lebendig, wer wäre das, wer inspiriert dich, was sind deine Kernwerte, mit welchen 3 Hashtags beschreibst du dich, um den Unternehmen auch mal so einen etwas anderen über den Tellerrand hinausgehenden Einblick geben zu können in die Mütter und nicht diese klassischen rein CV-orientierten Profile. Mhm. Das gehört auch dazu, keine Frage. Na, wo komme ich her, was habe ich gemacht, gerade weil wir über hochqualifizierte Frauen sprechen und weil wir ja auch den Fokus auf Female Leadership haben und das gehört dazu, aber es gehört halt genauso dazu, welche Skills bringe ich mit, wie verändere ich mich auch vielleicht gerade und wo kann die Reise noch hingehen, weil wir leben definitiv in einer Zeit, wo es nicht mehr ausreicht, Expertise aus der Vergangenheit mitzubringen, sondern du musst vor allem Lernbereitschaft haben und auch die Wissbegierde und die neue Begierde, neues Lernen zu wollen.
Es ist ja auch häufig, wenn man nochmal einen Schritt machen möchte, dass man die Bereitschaft, wenn man die Bereitschaft zeigt, dass man natürlich nochmal ein ganz anderes Niveau auch erreichen kann.
Ja.
Ja, absolut, absolut klar. Die Unternehmen, die bei euch suchen, gibt es da eine bestimmte, nicht eine bestimmte Branche, aber ein bestimmtes Feld, in dem viel gesucht wird? Also sind das, oder ist es breit gefächert aus allen, auch wirklich allen Bereichen?
Ja, also wir haben Senior Management Position, wir haben Director Position, wir haben C-Level Position und das kann auf COO Level sein, häufig schon passiert. Es kann Head of Marketing sein, es kann auch sehr spezifisch sein, keine Ahnung jetzt, Head of Schadensmeldung, Versicherung, ne? Also je spezifischer, je präsenzorientierter und je kleiner der Ort, an dem gearbeitet werden muss, wenn es Präsenzstellen sind, desto geringer natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Match gibt, weil dafür bräuchten wir dann noch sehr viel mehr Volumen. Wir wachsen stark und wir haben auch noch vor, sehr viel stärker zu wachsen. Aber ja, it's a long way.
Ja, total spannend. Und dann vielleicht, dann schließen wir nochmal an, Oceans Millions, das ist so der nächste Schritt, einfach so ein bisschen weiter gedacht. Was verbirgt sich dann hinter der Plattform, wo wir damit alle abgeholt sind?
Genau, Oceans Million ist letzten Endes auch eine Talentplattform, die sich aber dem Thema Vereinbarkeit in der Breite widmet, also all genders, all levels, all generations. Momhunting mit dieser sehr spitzen Zielgruppe Female Leadership und Oceans Million dann wirklich aber auch für Väter, für Menschen, die im Ehrenamt arbeiten, für Menschen, die vielleicht einfach ein volles Leben haben, die ein zeitintensives Hobby haben, die pflegebedürftige Angehörige haben, also das Thema Vereinbarkeit nochmal sehr viel mehr in die Breite gedacht und da quasi so diese Skalierung auch.
Ja, also einfach das Thema einfach dann auf die breite Masse nochmal ausgerollt, Erfahrung gesammelt und dann jetzt weitergeführt für alle, die wie auch immer in welcher Lebenssituation sich befinden.
Genau, ich kann auch kurz gerne sagen, wie es dazu kam. Das ist jetzt nicht etwas, was wir uns bei einem Glas Wein überlegt haben, sondern wir haben tatsächlich eine Umfrage bei unseren Kunden gemacht und auch bei Unternehmen, die noch nicht Kunde sind und haben bestimmte Fragen gestellt und da kam ganz klar raus, dass die Unternehmen sich eine Brand wünschen, die Vereinbarkeit in der Breite denkt, weil letzten Endes die Belegschaft ja auch nicht nur, also dieses Thema betrifft nicht nur Mütter, sondern es betrifft am Ende Lebensphasen.
Ja.
Von allen.
Kannst du sagen, wie viele Matches ihr so habt, beziehungsweise wie messt ihr euren Erfolg dann über Vorstellungsgespräch oder ist es tatsächlich für euch ein Erfolg, wenn der Arbeitsvertrag unterzeichnet ist?
Monetär ist es ein Erfolg, wenn der Arbeitsvertrag unterzeichnet ist. Wir haben mehrere hundert Matches im Sinne von, dass wir, wenn wir Vakanzen bekommen, es gibt zwei Wege, wie man mit uns arbeiten kann, entweder über den Self-Service auf der Plattform eigenständig oder man beauftragt uns wie HeadhunterInnen und wir suchen, wir führen die Vorqualifizierung durch, screen und führen die Interviews durch und stellen dann passgenaue Profile vor. Letzteres wird tatsächlich noch sehr häufig genutzt, zu meiner eigenen Überraschung, gerade auf Führungsebene, weil die Unternehmen, es ist einfach sehr gelernt, dass diese menschliche Kuratierung stattfindet. Und am Ende sage ich immer, der Markt entscheidet und der Kunde entscheidet. Wenn der Kunde das so will, wir bieten das an als Produkt. Und da ist es tatsächlich so, also ich sag mal so, ich könnte 4.500 Matches haben. Stand heute. Und wir wachsen täglich. Aber es ist einfach ein Supplier-Demand-Modell. Du brauchst auf beiden Seiten Angebot und Nachfrage. Es muss passen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, je generischer eine Stelle ist, ne, ich sag jetzt mal, Senior Project Management im Bereich Digital Transformation, remote, mit 30 Stunden möglich, kann ich dir sofort besetzen. Kann ich dir sofort mindestens 20 Top-Talente, die genau zu deinen Anforderungen passen, schicken und du wirst definitiv eine davon einstellen. Du wirst am Ende die Qual der Wahl haben. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Wenn du aber sagst, Head of Schadensmeldung, Versicherung, irgendwo in einem kleinen Ort in Süddeutschland, 5 Tage die Woche Präsenz. Im Ort Präsenz und nur Vollzeit, wird es schwieriger. Ja. Und nicht, weil die Frauen nicht in Vollzeit arbeiten wollen, aber wir brauchen flexible Vollzeitmodelle. Und natürlich kannst du aus einem ganz anderen Potenzialtopf schöpfen, wenn du dich nicht versteifst auf diese Präsenzmodelle. Am Ende sollte doch eigentlich nicht die PLZ und der Wohnort darüber entscheiden, auf welchen Potenzialtopf du zugreifen willst. Also das muss man sich als Unternehmer auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Möchte ich wirklich, dass nur die Postleitzahl darüber entscheidet, auf welches Potenzial ich zugreife, oder bin ich vielleicht bereit, das mal zur Seite zu schieben? Weil die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die auch offen für Remote-Modelle oder für hybride Modelle sind, wo irgendwie 2-3 Tage in der Woche im Office gearbeitet werden muss, die haben natürlich eine ganz andere Möglichkeit, Potenziale auszuschöpfen.
Ja.
Und sind auch sehr viel schneller darin, ihre Vakanzen zu besetzen.
Hat, glaube ich, auch zufriedenere Mitarbeitende, wenn man jetzt fully remote ist glaube ich, auch nochmal eine Kultur- und Führungsfrage. Es geben sich ja ganz andere Themen daraus, aber die Flexibilität, den Arbeitnehmenden zu überlassen, ist natürlich schon dann ein Riesenmehrwert. Das, glaube ich, das spürt man als Unternehmen auch schnell, wenn man das und dann auch das Vertrauen auch hat.
Ja.
Ihr macht das schon, auch wenn du es 2 Tage die Woche von zu Hause machst, da vielleicht machst du doch eine Waschmaschine an, aber arbeitest dafür auch eine halbe, dreiviertel Stunde länger, weil der Arbeitsweg eben dann wegfällt. Das sind natürlich auch wichtige Sachen. Ich würde noch ein bisschen gerne darauf eingehen, wo so die Unternehmen heute stehen. Also ihr macht dieses Assessment. Mhm. Du wirst ja so grob wissen, wo ist das aktuelle Unternehmen, so ein aktuelles Unternehmen so als Beispiel, wo stehen die im Bereich Vereinbarkeit? Ist das, sehen die sich weiter, als sie tatsächlich sind, sind weiter, als sie eigentlich denken? Mhm. Wo ist so das klassische Unternehmen und wo sind genau diese Stellschrauben, an denen Unternehmen vielleicht ran müssten? Und dann schon mal weitergeführt, was bedarf es, um einen ernsthaften und nachhaltigen Wandel innerhalb der Unternehmen da tatsächlich zu erreichen? Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich so, dann irgendwo was hinschreiben ist relativ simpel. Man kann sich das ja irgendwie zusammenklauben, aber wie ist es dann in der Praxis?
Also ich fange mal auf der Ebene an Außendarstellung. Wenn wir uns die Websites angucken von den Unternehmen, sind alle bei einer 10 von 10. So, meistens arbeiten die mit guten Agenturen zusammen. Ja. Wir machen tatsächlich im Rahmen dieses Maturity Assessments auch einen Mini-Roast der Karriere-Website. auf eine liebevolle Art und Weise, aber spiegeln mal so ein bisschen, was wir da lesen. Oftmals ist den Unternehmen gar nicht bewusst, dass sie zum Beispiel nur männliche Bilder haben und damit automatisch die männliche Zielgruppe ansprechen. Gerade in technischen Bereichen, wo sie den größten Pain haben und sagen, wir finden keine Frauen. Ja, wenn du auf deiner Karriere-Website nur Männer darstellst, wie soll sich da eine Frau angesprochen fühlen? Wenn du nur Vollzeitstellen ausschreibst, wie soll sich eine Frau mit familiären Verpflichtungen da wiederfinden können? Denk doch vielleicht mal drüber nach, vollzeitnahe Stellen auszuschreiben, ab 30 Stunden. Vielleicht einmal ganz kurz auch nochmal Eckdaten zu unserem Talentpool. Die durchschnittliche Frau, die bei uns registriert ist, hat 13 Jahre Berufserfahrung, 5 Jahre Führungserfahrung, möchte über 30 Stunden in der Woche arbeiten. Meine allergrößte Überraschung. Ich hätte 15 bis 20 geschätzt, früher mein Business Case so gerechnet. Und verdient um die 90.000 Euro Bruttojahresgehalt auf Vollzeitbasis. Das ist der Durchschnitt. Ausschläge nach oben, Ausschläge nach unten, aber mathematisch berechnet. Das heißt, wo stehen die Unternehmen? Es ist ganz unterschiedlich. Also wir arbeiten mit unterschiedlichen Unternehmen zusammen. Die größten oder die meisten Kunden von uns sind im Enterprise-Bereich, also wirklich Konzerne, die das Thema auf der Agenda haben, die verstehen, dass es auch ein Wettbewerbsfaktor ist und die auch verstehen, dass mit dem Austritt der Babyboomer aus dem Arbeitsmarkt da nochmal eine ganz große Welle auf uns zureitet und die sich jetzt quasi darauf vorbereiten, Vereinbarkeit ist ein Wirtschaftsfaktor, ist ein Wettbewerbsfaktor, wie kann ich attraktiv sein als Arbeitgeber? Und ich habe beide Fälle tatsächlich. Ich habe sowohl die Fälle, wo Unternehmen sich maßlos überschätzen, wo sie denken, sie haben doch schon alles. Und dann fragen wir aber mal konkret nach, wie viele Frauen in Teilzeit arbeiten bei euch. Meistens ist es auf den unteren Ebenen völlig normal schon und gibt es ganz viele. Und wenn du dann aber weiter nachfragst, ja, wie viele Frauen in Führungspositionen in Teilzeit und wie viele Väter in Führungspositionen in Teilzeit, da fängt es an, dann dünn zu werden. Und wenn man das dann mal schwarz auf weiß sieht, ist das sehr hilfreich, vor allem wenn man sieht, wie man im Vergleich zum Markt steht. Dann gibt es aber auch die Unternehmen, die eigentlich schon super viel machen und wirklich vereinbarkeitsfreundlich sind. Also bei denen es komplett normal ist, flexibel arbeiten zu können, dass auch Führungspositionen in Teilzeit möglich sind, ab 30 Stunden zum Beispiel, dass es Jobsharing-Modelle gibt, dass es flexible Arbeitszeiten gibt, dass Präsenz gar nicht ein Thema ist, sondern Ergebnisse zielen, also wirklich Ergebniskultur versus Präsenzkultur, wo die Arbeitgebenden überhaupt mal wissen, in welchen Lebensphasen ihre Mitarbeitenden sind, wo die Geschäftsführung vielleicht aus Männern und Frauen besteht, die auch Kinder haben und es sichtbar machen und auch ihre aktive Elternschaft leben und jetzt nicht das klassische Modell, wo man überhaupt nicht weiß, haben die Familie, wie sieht deren Privatleben aus, sondern wo sie auch authentisch vielleicht auch mal über die Herausforderungen sprechen. Am Ende brauchen wir Role Models, die das sichtbar machen und der Fisch stinkt vom Kopf, aber er kann halt auch vom Kopf riechen. Und da ist wirklich mein Appell immer an die Geschäftsführung, es auch vorzuleben.
Bedarf natürlich eine große Umstellung, gerade in den Geschäftsführenden, in den Ebenen und bei den Geschäftsführern oder Führerinnen, wie auch immer, die sind natürlich so groß geworden. Ne? Also natürlich dieser Wandel ist natürlich ein Einschnitt so in die eigene Denke, in das eigene Selbstverständnis, auch an die Erwartungshaltung, in das eigene Unternehmen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht so leicht ist, auch wenn man es absolut richtig ist und es total wichtig ist und der Schritt gegangen werden muss. Aber leicht wird das sicherlich nicht sein, gerade in Konzernen. Du hast die Erfahrung da gemacht, wie Veränderungen, gerade so kulturelle Veränderungen, das bedarf natürlich auch Zeit.
Absolut. Also Vereinbarkeit ist ein Change-Thema, ist ein Kulturthema. Und das ist nichts, was du von heute auf morgen mit einer 10-Punkte-Checkliste lösen kannst, sondern das ist ein Thema für Jahre. Aber aus meiner Sicht ein lohnenswerter und alternativloser Weg.
Ja. Vielleicht nochmal, warum? Nochmal, du hast es vorhin gesagt, wir sind gar nicht drauf eingegangen, die Skills aus der Elternschaft. Mhm. Vielleicht das noch einmal so auch mitzugeben, aus deiner Sicht, aus der eigenen Erfahrung, was sind denn die Skills, die Mütter tatsächlich sich dann aneignen oder vertiefen, mit denen sie dann tatsächlich im Berufsleben auch einfach nochmal punkten können? Geduld.
Zum Beispiel, ich würde es noch erweitern wollen, nicht nur Mütter, sondern auch Väter, die aktiv sich einbringen, weil das tatsächlich Elternkompetenzen sind. Ich pick mir mal meine drei Lieblingskompetenzen raus. Es gibt wirklich eine sehr lange Liste.
Ich mache mal meine Checkliste, ob ich die mir auch erarbeitet habe.
Gerade im Zeitalter von KI, immer wichtiger, wenn wir zukünftig Menschen und Maschinen führen müssen, Empathie. Mhm. Also ich glaube, alle, die Eltern sind, lernen, empathischer zu werden. Kinder öffnen Herzen und man lernt, sich in die Bedürfnisse anderer Menschen hineinversetzen zu können und dem nachgehen zu können. Resilienz, ganz wichtige Kompetenz, ganz wichtige Zukunftskompetenz. Gerade in den Zeiten, wo wir so viel schnelle Veränderungen haben, wie kommen wir damit klar? Und dann komme ich auch schon direkt zu meiner absoluten Lieblingskompetenz, Transformationskompetenz. Wie schnell kann ich mich auf Veränderungen einstellen? Wie viel Improvisationstalent habe ich und wie gehe ich mit Change um? Ich glaube, wenn du die drei Kompetenzen nicht hast, kannst du in der zukünftigen Arbeitswelt, wirst du schwer haben. Und das ist eine Kompetenz, die du quasi in deinem Family-CEO Bootcamp geschenkt bekommst. Ne? Und du musst noch nicht mal in ein Upskilling-Programm gehen,
Ich habe gerade überlegt, welche von den drei Skills ich heute Morgen gebraucht habe, als ich meiner etwas über zweijährigen Tochter Frühstück gemacht habe.
Und? Alle drei.
Ja. Aber auch, ja, da ist nichts so wie gestern gewesen.
Ja.
Die Banane so schneiden, dann Joghurt so, natürlich. So viele Löffel. Welche Löffel? Wie viele Löffel?
Ja.
Nee, es ist, also klar, das ist natürlich dann, wir lachen jetzt so ein bisschen darüber, aber klar, es ist natürlich ein ganz wichtiger Skill, den man sehr, sehr gut in die Arbeitswelt dann natürlich mit einbringen kann, gerade in Führungspositionen. Das sehe ich genauso wie du, dass man da den Blick drauf hat und dann auch nicht immer nur auf den, was du ja auch sagst, das ist ja auch nicht nur auf den klassischen CV, sondern ein bisschen darüber hinaus, weil das kann man ja irgendwie auf die Mutterschaft, was das bedeutet das für traditionelle Leserinnen und Leser eines CVs ist vielleicht, ja, war 2 Jahre raus, ist nicht mehr im Flow, so könnte man, aber man kann es natürlich auch positiv sehen, anders so, ach krass, das ist eine Zeit gewesen, wo man sich richtig weiterentwickelt hat und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Unternehmen da den Blick drauf richten. Noch einmal in die Zukunft gerichtet, wie geht's bei euch weiter? Was ist bei euch noch so auf der Agenda?
Wo starte ich? Wie viel Zeit habe ich?
Minütchen.
Wird schwer. Nein, vielleicht einmal kurz einen Einblick, wo stehen wir gerade und wo geht die Reise hin? Wir sind gerade dabei, unsere eigene Organisation in eine sogenannte hybride Organisation umzubauen. Das heißt, wir sind aktuell 9 Menschen, die bei New Work Talent arbeiten. Und wir haben aktuell 10 KI-Assistentinnen, die auch einen Namen haben, Bild, eine Rolle im Organigramm. Wir haben eine KI-Recruiterin, die quasi dafür zuständig ist, die neuen KI-Teammitglieder einzustellen. Und wir haben gerade den nächsten Kollegen im Onboarding. Ja, und so stellen wir uns gerade auf, weil ich überzeugt davon bin, dass das die Organisationen der Zukunft sind. Und ich möchte meine Organisation zukunftsfähig aufbauen.
Ja, das ist total wichtig. Und das Thema KI kommt sowieso an keinem vorbei so richtig.
Und genau da vielleicht jetzt dann schon mal so ein kleiner Spoiler. Wir launchen gerade eine neue Produktkategorie in unserem Portfolio. Neben dem Thema Recruiting gehen wir gerade in den Bereich Upskilling, Retention und launchen zusammen mit unserem strategischen Partner Leaders of AI ein Female AI Upskilling Programm, weil ich sagte ja anfangs, meine große Mission sei es, Lücken zu schließen, und da tut sich leider gerade das nächste Gender Gap auf.
Ja, also auch total wichtiges Thema, was du da angehst, und ich glaube, oder ich hoffe, viele von den Hörern und Hörenden auf jeden Fall mal bei dir auf dem LinkedIn-Profil, auf euren Websites reinschauen. Wir verlinken auch alles in den Shownotes. Vielleicht zu guter Letzt, du sollst das letzte Wort hier haben, nochmal so Unternehmen, die jetzt dran denken, okay, ich brauche diese Veränderung, die vielleicht noch nicht so weit sind. Was sind so die ersten ganz konkreten Schritte, die so ein Unternehmen machen sollte? Nochmal so als kleinen Hinweis mitgeben, auch zur Selbstüberprüfung, wo man steht.
Einmal weiß ich, in welchen Lebensphasen meine Mitarbeitenden sind. Das wäre schon mal ein Blick wert. Damit kriegt man schon sehr viel raus. Dann weiß man auch ein bisschen mehr, wo die Themen sind. Punkt 2, in den Dialog gehen, nicht Annahmen treffen, sondern wirklich mit den Mitarbeitenden sprechen. Und dann wirklich dieses Thema Präsenz versus Ergebnis mal überdenken und für sich selbst challengen.
Ich glaube, das nehmen wir alle für uns so mit. Virginia, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Danke für die Einladung.
Sicherlich ergeben sich nochmal neue Themen, dass wir uns vielleicht nochmal zusammen hinsetzen können und weiterschauen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke, ich freue mich drauf. Danke dir. Bis dann.